Deutschlandfunk, eine Welt.
Durch die einseitige Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump seinem Nachfolger Joe Biden eine diplomatische Großbaustelle hinterlassen. In dieser Woche ist Biden nun zum ersten Mal in seiner Amtszeit in den Nahen Osten gereist. Immer wieder ging es bei den Gesprächen um die Sorge vor einem atomar bewaffneten Iran. US-Präsident Joe Biden in Jerusalem.
We will not, let me say it again, we will not allow Iran to acquire a nuclear weapon.
US-Präsident Joe Biden, wie die USA und ihre Verbündeten in der Region die atomare Bewaffnung Teherans noch verhindern wollen, bleibt einstweilen offen. Der Iran jedenfalls zeigt sich von den Drohungen unbeeindruckt. Im Gegenteil, ein Jahr nach der Wahl des konservativen Hardliners Ebrahim Raisi zum Staatspräsidenten stärkt das Land gerade seine Beziehungen zu Ländern mit antiwestlicher Agenda. Russland und China nämlich. In der kommenden Woche wird der russische Staatspräsident Wladimir Putin zu einer seiner selten gewordenen Auslandsreisen aufbrechen und in Teheran erwartet. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Iran-Korrespondentin Karin Senz. Frau Senz, Putin kommt nach Teheran, kurz nachdem das Weiße Haus Geheimdiensterkenntnisse öffentlich gemacht hat, wonach sich Russland vom Iran waffenfähige Drohnen hat präsentieren lassen und mehrere hundert Exemplare für den Krieg in der Ukraine womöglich kaufen möchte. Welches Kalkül könnte die iranische Führung damit verfolgen?
Ja, die USA haben ja sogar nochmal nachgeloggt heute und haben gesagt, also eine russische Delegation hätte sich nochmal gestern, nachdem sie schon mal im Juni offensichtlich da gewesen sein sollen, Drohnen zeigen lassen in Kaschan. Das ist eine Stadt, die ist etwa 200 Kilometer südlich von Teheran. Es gäbe da Satellitenbilder, wo man eben die Drohnen sehen könnte und auch ein russisches Flugzeug. Dem widerspricht der Iran auf jeden Fall. Der Außenminister Amir Abdullahian hat der Ukraine versichert, dass man eben keine Drohnen an Russland liefern werde. Das alles seien nur amerikanische Behauptungen, ein Propagandaakt praktisch vor der Nahostreise von Biden. Der Außenminister hatte eben auch in einem Interview nochmal in Italien auch gesagt, dass man zwar eine Zusammenarbeit habe militärisch mit Russland, aber dass das eben auch alles schon auf eine Zeit vor dem Krieg zurückgeht. Also die Frage ist tatsächlich, über welchen Zeitraum sprechen wir? Und es war ja tatsächlich so, dass es eine Zusammenarbeit zwischen dem Iran und und Russland gibt. Das geht aber eben schon, ja, sage ich mal, auf die 2007er Jahre zurück. Damals hätte beispielsweise Russland dem Iran ein S-300 Raketenabwehrsystem liefern sollen. Das hat sich eine ganze Weile gezogen, kam dann erst 2016. Da gab es eine ganze Menge Unstimmigkeiten. Also die Frage ist natürlich jetzt schon, inwieweit sich der Iran tatsächlich Russland zuwendet, gezwungenermaßen aufgrund der Sanktionen oder aber eben auch, ob man sich da zurückhält, so wie es eben im Moment von Teheran propagiert wird, dass man sagt, nein, wir liefern da keine Drohnen, wir rufen ständig zum Frieden auf zwischen Russland und der Ukraine.
Sie haben jetzt die Sanktionen erwähnt. Welche Rolle spielt es in diesem Zusammenhang, dass der Iran seit Jahrzehnten unter Sanktionen leidet und nun auch Russland entsprechende Erfahrungen macht? Schweißt das Russland und Iran zusammen, deren Verhältnis in der Vergangenheit ja nicht immer einfach war?
Ja, also ich denke schon, dass es auf jeden Fall beide Länder zusammenschweißt. Als die Sanktionen ganz frisch erlassen wurden gegen Russland im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, da hatte auch ein iranischer Kommentator in einer der Medien geschrieben, wir können gerne Tipps geben, wie man eben diese Sanktionen umgehen kann. Es ist tatsächlich so, dass Raisi, der Präsident des Iran, in Turkmenistan auch Putin schon mal Ende Juni getroffen hatte. Da hat man auch darüber gesprochen, dass man eben Handels- und Energiezusammenarbeit weiter intensivieren möchte. Die würde sich jetzt schon auf einem sehr hohen Niveau bewegen. Und ich denke auch, dass dieser Besuch Putins sicherlich sehr absichtlich im Zusammenhang oder kurz nach der Reise Bidens in den Nahen Osten ist. Denn im Iran wird von einer anti-iranischen Front gesprochen, die eben Biden da bei seiner Nahostreise aufbauen möchte, dass man den Iran eben auch weiter isolieren möchte. Und der Iran selber versucht es ein Stück weit auch zu verhindern. Wir haben in den vergangenen Monaten auch immer wieder Gespräche gesehen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, wo man eben versucht, ja, die Beziehungen auf der politischen und wirtschaftlichen Ebene zu normalisieren, wo man also versucht praktisch, da eben doch auch einen Keil reinzubringen und eben diese Isolation, diese totale zu verhindern.
Wie stark erschwert diese vertiefte Allianz zwischen Moskau und Teheran aus Ihrer Sicht nun eine Einigung beim Atomabkommen, über das ja in diesen Tagen auch wieder viel gesprochen wird? Bis zum Beginn des Ukraine-Krieges war ja immer wieder von einem bevorstehenden Durchbruch in den Verhandlungen die Rede.
Ja, da war sehr viel Spekulation im Spiel, mal Durchbruch, mal Scheitern. Fakt war aber, dass Russland eigentlich sehr lange in diesen Verhandlungen um das Atomabkommen in Wien eine sehr konstruktive Rolle gespielt hat. Das wurde auch immer wieder gelobt und viele haben gehofft, dass es trotz des Ukraine-Kriegs so bleiben würde. Dem ist nicht so. Wir haben das tatsächlich erlebt, dass Lavrov, der russische Außenminister, beispielsweise Anfang März Forderungen gestellt hat und gesagt hat, also der Handel auf militärische also Handel und auch die militärische Zusammenarbeit mit dem Iran dürften also von den Sanktionen gegen sein Land nicht betroffen sein. Und auch wenn praktisch der Iran dann eben zum Atomabkommen zurückkommt, dann müsse gewährleistet sein, dass auch Russland weiter dort Handel betreiben dürfe. Man dürfe da keinen Nachteil erleben. Dann hat er das irgendwann zurückgenommen, hat gesagt, ja, diese Forderung sei erfüllt. Aber es gilt schon diese Behauptung, die im Raum steht, dass Russland die Verhandlungen in Wien blockieren würde. Denn natürlich wäre es ein Nachteil, wenn jetzt der Iran sozusagen gerade was den Gas- und Ölhandel angeht, wieder auf die Weltmarkt zurückkommen könnte. Denn viele befürchten und vor allem Russland befürchtet, dass er eben dann auch in die Lücke springen könnte, die durch die Sanktionen gegen Russland im Moment aufklafft.
Russland und der Iran sind aber trotz aller Kooperation auch Rivalen in Syrien zum Beispiel oder aber auch im Verhältnis zu China. Wie belastbar ist aus Ihrer Sicht dieses Bündnis Moskau-Teheran?
Ja, es ist sicherlich nicht diese enge Freundschaft, die man sich vielleicht von außen vorstellen könnte. Es ist immer ein Auf und Ab. Und natürlich hat man im Iran schon auch gestöhnt, als diese Sanktionen gegen Russland erlassen wurden. Denn man hat sozusagen auf dem Billigölmarkt Konkurrenz bekommen. Der Iran kann ja beispielsweise an China Öl liefern, das aber halt zu einem reduzierten Preis. Und da kam praktisch jetzt Russland durch die Sanktionen als Konkurrenz dazu. Aber man ist natürlich auch in Syrien Konkurrenz. Denn beide möchten dort auch mehr Einfluss haben. Man sitzt zwar in dieser Dreierkonstellation, in diesem Astana-Format, zusammen mit der Türkei am Tisch, um eine Lösung für Syrien zu finden, aber alle drei haben da ihre eigenen Interessen. Für den Iran ist wichtig, Assad als Verbündeten zu halten gegen die arabische Welt. Russland möchte einfach auch mehr Einfluss in der Region haben, dort auch Stützpunkte haben. Naja, und dann kommt eben die Türkei dazu, die vor allem in Nordsyrien ihre eigenen Interessen hat und auch da mehr Einfluss haben möchte. Also das sind zwar drei, die zusammensitzen, aber garantiert sicherlich eben, wie Sie auch selber gesagt haben, Konkurrenz haben und da eben auch ja, ihre eigenen Interessen verfolgen.